Was hat sie dazu gebracht, die Seite zu wechseln? Also ich will das nicht überspitzen, aber so aus Führungssicht plötzlich dann auf die Betriebsratsseite zu wechseln, das ist ja schon mal wirklich ein Sprung ans andere Ende der Skala.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch eine Perspektive, die man leider Gottes einnimmt, weil ich sehe das eigentlich gar nicht als die andere Seite, sondern wenn das gut läuft, dann sollte es in einem Betrieb so sein, dass beide ja das Gleiche wollen. Das heißt, dass es den Mitarbeitern letztendlich gut geht, dass sie gerne ihre Arbeit machen und, das ist dabei ganz wesentlich, dass der Betrieb dabei erfolgreich ist. Denn wenn der Betrieb nicht erfolgreich ist, dann kann er das ja alles gar nicht gewährleisten. Und ich habe von Anfang an eine Betriebsratskultur in der Bank erlebt. Ich war früher im Einzelhandel, da habe ich das aber auch erlebt, dass es gute Betriebsräte sind, die auf beides achten.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Gast heute ist ein Mann, der Führung aus ganz gegensätzlichen Perspektiven kennt. Aus so gegensätzlichen Perspektiven wie wahrscheinlich nur ganz wenige Menschen. Er kennt wirklich die ganze Bandbreite von der klassischen Team- und Abteilungsleitung über den stellvertretenden Betriebsratsvorsitz bis hin zum Mitglied eines gewählten ehrenamtlichen Leitungsgremiums. Alles ist dabei und ich bin gespannt, von welch unterschiedlichen Gefühlen er uns heute berichten wird. Herzlich willkommen, Gerd Winter.
Hallo, Frau Bär.
Schön, dass Sie da sind, Herr Winter. Ich freue mich sehr, dass Sie die Einladung angenommen haben und sich auf dieses Wagnis-Podcast einlassen. Ich sagte gerade schon, Sie kennen Führung in einer ganz, ganz großen Bandbreite. Sie waren Team- und Abteilungsleiter bei der Deutschen Bank und Sie haben dann die Seiten gewechselt. Sie sind Betriebsrat geworden, waren parallel zu diesen beiden Aufgaben auch immer als Ehrenamtlicher in Leitungsgremien der altkatholischen Kirche aktiv. Das heißt, sie sind auch gewählte Führungskraft. Und hauptberuflich sind sie heute für einen Finanzdienstleister tätig und bezeichnen sich selbst als Aushilfsmaus. Das finde ich einen interessanten Begriff. Und daher, bevor Sie nochmal selbst von Ihrem Werdegang und Ihrer Geschichte berichten, wo haben Sie denn heute schon ausgeholfen?
Ja, Frau Bär, das ist ganz lustig, weil just als ich heute in meiner Aushilfstätigkeit war, kam eine Anfrage des Nationaltheaters Mannheim. Die machen bei uns in der Kirche, besonders zur Weihnachtszeit, musikalische Führungen und haben in ihrem Spielplan eine Mozart-Führung. Und der Schlussführer ist erkrankt, der normalerweise zwischen dem Oboen-Quartett diese Führungselemente macht. Das ist auch ein ehrenamtlicher Priester an unserer Gemeinde. Und die haben mich jetzt angefragt, da die Vorstellung sozusagen sonst ausfallen müsste, ob ich diese Führung übernehme. Also auch wieder sozusagen als Ersatz-Aushilf tätig bin, habe ich dann zugesagt. Und das war jetzt die aktuellste Aushilfsmaus heute, neben der Tätigkeit, in der ich eh unterwegs bin. Ja.
Sehr schön. Also die Aushilfsmaus war unterwegs, aber bevor wir diesen Faden weiterverfolgen, erzählen Sie doch mal, wer oder was hat Sie denn in die Position geführt, in der Sie heute sind und an welchen Positionen vorbei?
Ja, es zieht sich wie so ein roter Faden durch, ja, meine Führungsaufgaben immer oder die Aufgaben auch im Ehrenamt, dass ich mir sie bewusst nie ausgewählt oder gesucht habe. Oder es eine Initiative von mir war, das war auch schon in der Führungsaufgabe bei der Bank so, sondern dass oft durch Strukturänderungen, durch Veränderungen im Betrieb, die Bank zum Beispiel, wenn wir jetzt am Anfang sind, auf mich zukam und einfach die Arbeitsplätze sich dahingehend geändert haben, dass es plötzlich Mittel-Office-Bereiche gab, Back-Office-Bereiche gab. Und man dann Einheiten zusammenlegte, das heißt einfach viel mehr Mitarbeiter an einem Ort konzentrierte, wo es auch wichtig war, wieder Führungskräfte zu installieren und einzusetzen. Und so kam es auch zu der ersten Gruppenleitung. Ich bin eigentlich in die Bank nie mit dem Ansatz gegangen, eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Und so begann das. Und das ist bis heute auch so geblieben. Auch jetzt in der Kirche, in der Synode wurde ich angefragt, Könntest du dir nicht vorstellen, in die Bistumsleitung zu gehen und dich aufstellen zu lassen zur Wahl? Und in der Veranstaltung, wo dann 2 Stunden später die Wahl war, habe ich dann gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen, zwar eher lieber als Ersatz, weil ich habe keine Ahnung, und schwupps war ich dann drin. Also es ist oft so, dass ja der Werdegang oder das Leben oder einfach die Voraussetzungen mich dazu gebracht haben.
Sie haben jetzt schon Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erwähnt, die Synode. Das müssen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen erklären. Ich schiebe das mal einmal nach hinten. Ja. Ich würde gerne noch einen Moment bei der Deutschen Bank bleiben, wo Ihnen dann die Gruppenleiterrolle, wenn ich es richtig verstanden habe, angetragen wurde. Und Sie haben gesagt, Sie sind so ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Plötzlich waren Sie das, schwupps, Sie haben es gar nicht angestrebt. Wie ging es Ihnen denn da, als Sie plötzlich Führungskraft waren? Wie haben Sie sich erlebt?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Am Anfang, glaube ich, ist man da sehr blauäugig, will ich mal vielleicht sagen. Man macht sich über die Tragweite der Verantwortung vielleicht gar nicht so viel Gedanken. Man sieht es einfach erstmal als Wertschätzung, auch für die bisherige Tätigkeit. Und die Anforderung sieht man eher auf der fachlichen Ebene anfangs, glaube ich, dass man weiß, welche fachliche Expertise habe ich. Ich habe jetzt eine Gruppe, das waren damals gleich 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Keine schlechte Zahl.
Und genau. Und man sieht sich mehr auf dieser fachlichen Ebene unterwegs, dass man Hilfestellung gibt, dass man bei den fachlichen Aufgaben begleitet und die Leute anlernt. Und es war auch so, weil viele aus unterschiedlichen Bereichen in unsere neue Tätigkeit kamen. Also der Fokus war eigentlich, es muss irgendwie laufen, es muss viel ausgebildet, es muss herangeführt werden. Und so war auch am Anfang meine Führungsaufgaben, so habe ich mich auch als erlebt, also eher als der Wissensvermittler. Und dann erst mit der Zeit, wo das dann etabliert war, die Leute kannten ihre Tätigkeit und konnten ihren Arbeitsplatz abdecken, dann ging es plötzlich los, Teamkoordination, Teamfindung, wie kann man die Leute weiterentwickeln. Dann kamen eigentlich diese ursprünglichen Führungsthemen erst auf. Und insofern bin ich sehr dankbar dafür, mit meinem Anfangsteam gemeinsam in diese neue Rolle reingewachsen. Also die Leute in ihren Arbeitsplatz sind neu reingewachsen und ich praktisch begleitet durch eine tolle Chefin, die ich damals hatte, in diese neue Führungsaufgabe. Das war am Anfang, habe ich mich da sehr gern erlebt. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, besonders Motivationsfelder aufzumachen, dass die Leute sich wohlfühlen, zu erkennen, wo Weiterbildungsbedarf herrscht, wo man das unterstützen kann. Das war so die Anfangszeit eigentlich, ja.
Das heißt, eigentlich war es so der Klassiker, als Sie gestartet haben, der Fokus tatsächlich auf dem Inhaltlichen, auf dem Fachlichen, bis dann plötzlich deutlich wurde, hoppla, hier geht's ja dann doch irgendwie um die Leute.
Genau.
Und Sie sprachen gerade von der Chefin, die Sie sehr gut unterstützt hat. Meine Frage wäre jetzt gewesen, Sie sagten, Sie sind da blauäugig reingestolpert. Haben Sie sich dann irgendwie fit gemacht? Haben Sie selber irgendwelche Unterstützungsangebote angenommen oder Weiterbildung gemacht, um Führung anders leben zu können?
Ja, es war von der Bank dann natürlich klar, dass es da Mitarbeiterführungsmodule gab, die zu belegen waren. Die habe ich dann auch im Haus oft intern, am Anfang war das intern, dann hat man das auch extern dazu gebucht. Das habe ich natürlich belegt. Wobei ich ehrlich sein muss, da kriegt man viel Werkzeug an die Hand oder kriegt neue Türen aufgemacht, wo man vielleicht für sich besser reflektieren kann. Da war aber meine Erfahrung recht schnell. Es liegt viel an den Menschen, die so eine Aufgabe übernehmen, wie sie das leben wollen. Und die besten Führungsschulungen, habe ich gesehen, die nützen nichts, wenn es Mitarbeiter waren, die diese Führungsaufgabe als notwendiges Übel ihrer Karriere ansahen oder dass es einfach ein Schritt ist, der muss sein, dass ich weiterkomme, aber die nicht gern mit Menschen arbeiten. Also ich glaube, dass die wichtigste Voraussetzung für gute Führung ist, dass man das gerne tut. Also dass man erkennt, dass das ein eigener, völlig losgelöst vom fachlichen Bereich und vom Fachwissen, das immer dazu gehört, dass es eine völlig eigene Welt ist, Spaß zu haben, mit Menschen zu arbeiten und sie zu entwickeln und Freude daran zu haben, wenn man auch sieht, dass sie sich entwickeln. Selbst von einem Weg. Das ist ja oft dann so, dass du sie so weit gebracht hast, dass dann klar war, wenn die jetzt den nächsten Schritt machen, bist du sie aber los.
Spannende Frage. Wie ist das für Sie, wenn die dann gehen? Also Sie haben die Leute dann wegentwickelt.
Ein narrendes und ein weinendes Auge, Frau Peer. Diese Mitarbeiter waren ja dann auch Leistungsträger sehr lieb gewonnen. Und in der Arbeit konnte man sich auf sie verlassen. Und man wusste auch, dass sehr gutes Verhältnis, Vertrauensverhältnis da war. Und sie immer wieder ziehen lassen zu müssen, dann in andere Bereiche. Das hat auch schon immer ein bisschen wehgetan, da bin ich ganz ehrlich. Aber die Freude, ich hatte Leute, die waren früher in der einfachen Datenerfassung. Das waren keine Banker, die waren vielleicht Arzthelferin, kamen über die Datenerfassung zur Bank. Dann gab es diese Datenerfassung nicht mehr. Und dass die am Schluss fähig waren, eine Filiale in Freiburg oder in München zu betreuen und die ganze Technik für diese Filiale abzubilden, hinauszufahren und es zu vertreten und in Teammeetings zu gehen und dort frei zu sprechen, das war schon klasse. Also das überwiegt dann, wenn man sieht, wie sich auch die Menschen entwickeln und wie die Freude dann auch an ihrer Tätigkeit haben. Mhm. Das hat überwiegt, wenngleich natürlich, man lässt sie nicht gern gehen. Mhm. Also das ist einfach so.
Können Sie sich noch daran erinnern, wie Ihre Chefin Sie ganz persönlich unterstützt hat? Ich frage deshalb, weil hier in diesem Podcast schon viele Leute davon erzählt haben, dass für die eigene Führungstätigkeit ganz maßgeblich war, wie Sie angeleitet wurden in der Führungsrolle.
Ja, das kann ich mich gut erinnern, weil ich anfangs ihr Stellvertreter war. Mhm. Und über diese Stellvertretung konnte ich natürlich hautnah Sie als Führungskraft erleben, mir gegenüber, als Ihrem Stellvertreter, aber auch dem Team gegenüber. Und als sie dann auch selber den nächsten Schritt machte, weiterging, ein anderes Team übernahm mit einer anderen Tätigkeit, war ich eigentlich für mich gefühlt gesettelt, diese Tätigkeit zu übernehmen, weil sie für mein Empfinden eine sehr gute Führungskraft war, weil sie zuhören konnte, weil sie empathisch war. Mhm. Das sind für mich so ganz wichtige Dinge. Und trotzdem ehrlich immer blieb, authentisch. Das heißt, wenn die Bank Dinge vorgab, hinter denen sie selber nicht hundertprozentig stand, die sie aber umsetzen musste. Das ist ja oft so, wenn man einen Führungsauftrag hat. Mhm. Dann hat sie aber da nicht rumgedruckt, sondern hat sie gesagt, ja, ich habe da selber meine Bedenken und ich habe selber die ein oder andere Frage mit der Maßnahme, die die Bank ergreift. Aber meine Aufgabe ist es, mit euch umzusetzen und wir machen das Beste draus und wir arbeiten da jetzt dran. Und dann schauen wir, wie das wird und geben dann eben auch Feedback an die Bank, was wir finden, das ist gut und was wir finden, da ist Luft nach oben, das ist verbesserungsfähig. Mhm. Und das hat sie immer mit uns gelebt und das habe ich dann, glaube ich, versucht auch fortzuführen, wobei man da immer an Grenzen kommt, besonders als dann nach 4 Jahren wieder eine Umstrukturierung war und viele Kollegen dann klar war, müssen abgebaut werden, muss wieder umgebaut werden. Ja, dann ist die Strategie natürlich auch ganz schnell auch mal am Ende. Das ist so. Mhm.
Aber was ich jetzt gehört habe, ist, was Ihnen so gefallen hat und was Ihnen auch geholfen hat, ist, dass Ihre Chefin diese große Rollenklarheit gelebt hat und sehr klar auch trennen konnte, das ist meine Aufgabe und meine Verantwortung, das mit dem Team umzusetzen, auch wenn ich persönlich vielleicht eine andere Sichtweise habe, es anders machen würde, das darf ich sagen. Trotzdem habe ich eine Verantwortung, bestimmte Dinge umzusetzen und ich habe richtig verstanden, Sie haben versucht, es so ähnlich zu handhaben.
Ja, das war also der Boden, auf dem man stand und das merken, also das ist meine Meinung, die Mitarbeiter auch ganz schnell, mhm, wie authentisch, wie ehrlich man da zu sich selber ist und auch zu den Mitarbeitern. Und wir haben dann natürlich ganz viel Aktionen mit dem Team gemacht, wir haben Stadtführungen gemacht, außerhalb der Bank sind wir oft gegangen, wir haben Museen besucht, wir sind auf Eishockeyspiele gegangen, wo nie immer alle dabei waren, aber immer viele, also ich würde sagen meistens 80%. Und das hat unser Team schon spürbar abgehoben von den anderen auch in der Bank, war dieser Zusammenhalt und auch dann wirklich Tränen, wenn man den Weg weiterging und aus dem Team heraus. Mhm. Ja, und zwar nicht Freudentränen, sondern wirklich Tränen, dass man traurig ist, dass man jetzt den Weg geht, aber natürlich auch weiß, in einem anderen Umfeld wird es vielleicht nicht mehr so sein.
Also was ich toll finde und was mich sehr beruhigt und was mir total gut tut zu hören, ist, dass Sie sagen, Sie haben so viele Aktionen mit Ihrem Team gemacht, weil wenn ich das als Trainerin in einem Training sage, dann werde ich immer so ein bisschen belächelt. Die erste Frage ist, oh, wer hat denn das Budget dafür und was machen wir, wenn die Leute nicht wollen und bringt das wirklich was? Und danke, also hier kommt unabgesprochen die Bestätigung, es bringt offensichtlich was, aber die Frage ist trotzdem, wo kommt das Budget her? Haben Sie das gekriegt?
Anfangs war das in der Bank ja alles wunderbar. Dann hat man so ein Budgetpflege der Betriebsgemeinschaft gehabt. Aber das wurde ja auch alles runtergefahren und immer mehr zusammengestrichen. Es kam ja auch die Regulatorik dazu, dass ganz viele Dinge nicht mehr sein durfte. Und Sie kennen das ja mit Besteuerung und Lohnbesteuerung und Mindestbeiträge und alles, was da neu in die Bank kam. Das wurde dort natürlich auch hart umgesetzt. Aber das war für die Mitarbeiter am Ende überhaupt kein Thema. Mhm. Die Stadtführung habe ich selbst gemacht, das war kostenneutral. Wir waren fast oft zu Fuß unterwegs. Wenn wir zu den Adlern sind, hat jeder seine Karte bezahlt. Ganz einfach war das. Ja. Mhm. Und vielleicht meine Chefin und ich haben mal eine Route ausgegeben oder so, dann einfach aus unserer Kasse heraus. Der Mehrwert in der Zusammenarbeit, das kann ich nur jedem ans Herz legen, ist ungeheuerlich. Ich sehe das jetzt auch wieder in meiner Aushilfstätigkeit. Ich habe jetzt alle eingeladen zu mir, die kommen im Januar zum Neujahrsessen zu mir. Wir sind 12 Stück in der Abteilung. Da haben alle ja gesagt, da gibt es auch kein Budget, dann koche ich halt was. Es ist oft nicht die Frage des Geldes, sondern einfach, dass man es tut und dass die Leute Spaß haben und sie lernen sich auf einer anderen Ebene kennen. Mhm. Und das hilft in ganz, ganz vielen Fällen. Man wächst zusammen und wenn jemand krank ist oder wenn was ist und jemand kann nicht kommen, dann wird nicht so leicht über jemanden gelästert oder lässt man vielleicht negative Bemerkungen aus, wenn man den auch anders kennt. Mhm. Das ist einfach so.
Damit möchte ich Sie zitieren dürfen, Herr Winter. Ich sichere mir schon mal die Rechte daran, dass ich das aufnehmen darf.
Wird sehr unterschätzt, ja.
Ja. Ja, tatsächlich. Ja, und eigentlich so, wie Sie es beschreiben, Sie haben gerade gesagt, das ist eigentlich keine Frage des Geldes, es ist eine Frage des Wollens. Und es geht auch gar nicht um ein Riesenbohai, sondern oft sind es wirklich kleine Aktionen, die da schon tatsächlich ganz, ganz viel bewirken können.
Ja.
Jetzt haben Sie davon erzählt, wie Sie dieses Team zusammen haben wachsen lassen, wie Sie es zusammengeschweißt haben. Was hat Sie dazu gebracht, die Seite zu wechseln? Also ich will das nicht überspitzen, aber so aus Führungssicht plötzlich dann auf die Betriebsratsseite zu wechseln, das ist ja schon mal wirklich ein Sprung ans andere Ende der Skala.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch eine Perspektive, die man leider Gottes einnimmt, weil ich sehe das eigentlich gar nicht als die andere Seite, sondern wenn das gut läuft, dann sollte es in einem Betrieb so sein, dass beide ja das Gleiche wollen. Das heißt, dass es den Mitarbeitern letztendlich gut geht, dass sie gerne ihre Arbeit machen und, das ist dabei ganz wesentlich, dass der Betrieb dabei erfolgreich ist. Denn wenn der Betrieb nicht erfolgreich ist, dann kann er das ja alles gar nicht gewährleisten. Mhm. Und ich habe von Anfang an eine Betriebsratskultur in der Bank erlebt. Ich war früher im Einzelhandel, da habe ich das aber auch erlebt, dass es gute Betriebsräte sind, die auf beides achten. Das heißt, Mitarbeiterinteresse zu stärken, wo der Mitarbeiter allein nicht den Mut hat und die Kraft hat, manches anzusprechen, weil er doch in einem anderen Verhältnis steht wie der Betriebsrat. Dafür gibt es ja auch viele Schutzfunktionen, die haben da schon einen Sinn. Mhm. Aber dabei auch immer im Auge zu haben, ist es für den Betrieb so darstellbar, ist es leistbar? Und da ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Fundament, wie tickt HR, also wie tickt auch der Personalbereich dann in diesem Betrieb, mhm, und sehen sich beide als Partner an, die gemeinsam an einem Ziel, vielleicht von unterschiedlichen Sichtweisen, unterschiedlichen Perspektiven aus die Sache betrachten, aber am Schluss an einem Ziel arbeiten, wenn ich ein Problem in der Filiale habe, dass es der Filiale am Schluss besser geht. Der Mitarbeiter dort, der das Problem hatte, der Führungskraft, die vielleicht ihre Aufgabe leichter erfüllen kann und natürlich die Filiale als Team, dass sie weiter erfolgreich arbeiten kann. Mhm. Und dann ist dieser Sprung, glaube ich, gar nicht so weit. Und ich habe Gott sei Dank hier bei der Bank eine Personaldirektorin erleben dürfen, mit der ich jetzt noch ehrenamtlich in der Kirche zusammenarbeite, obwohl sie gar nicht zu unserer Kirche gehört.
So klein ist die Welt.
Aber wo einfach ein Vertrauensverhältnis entstand, das bis heute trägt, wo ich sie der Kirche empfohlen habe als Expertise und wo man dann auch wirklich in Krisenfällen zusammen auf die Filiale sind, getrennt angereist, dass die Belegschaft nicht denkt, ah, da wird ja schon geklüngelt, bevor die da sind. Ich bin hingefahren, habe erst mit meinen Mitarbeitern gesprochen, sie ist hingefahren, hat mit dem Direktor gesprochen und dann gab es eine Runde und dann haben wir uns aber schon mit Blicke verständigt und dann wusste mir ungefähr, wo die Lösung liegt. Jeder muss halt ein bisschen was abgeben und muss ein bisschen von seinem Thron runter und haben da wirklich ganz viele Probleme gemeinsam lösen können. Und Wenn man Betriebsratsarbeit so sieht, glaube ich, ist sie auch ein Mehrwert für den Betrieb und muss nicht gegensätzlich sein. Es gibt natürlich die klassischen Gegensätze, Tarifverhandlungen und braucht man gar nicht sagen, wo dann auch ja die Gewerkschaft wie der Boot ist. Aber hier ist auch eine Rollenklarheit wichtig. Da ist der Betriebsrat anders unterwegs in dieser Phase. Aber wenn diese Phase abgeschlossen ist und man arbeitet wieder mit der Belegschaft zusammen, dann ist er wieder in einer anderen Rolle einfach. Also auch der Betriebsrat hat ja verschiedene Rollen zu bedienen. Und wenn man sich dem gewiss ist und das Gremium darauf einstellt und es mitzieht, glaube ich, kann das ein Mehrwert für jeden Betrieb sein, eine gute, positive Betriebsratsarbeit.
Ich finde das interessant, was Sie erzählen. Also ich habe nicht so viel mit Betriebsräten zu tun. Ich sehe die meistens ein bisschen aus der Ferne, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Als Externe bin ich nie die Ansprechpartnerin. Und ich kriege dann oft aus zweiter Hand berichtet, wie schwierig oft das Verhältnis zu den Betriebsräten ist, wie dogmatisch bestimmte Dinge gesehen werden, wie verhärtet da auch Positionen sind. Und ich frage mich tatsächlich, wie es kommt, dass es so verhärtet. Was ist Ihr Rezept, um zu dieser Partnerschaft zu kommen? Also ich habe gehört, Sie haben ganz viel geredet, Sie haben immer wieder das Gespräch gesucht. Was macht diese Partnerschaft aus, jenseits auch dieses Grundverständnisses, was Sie ja beschrieben haben?
Ich denke, es ist ganz wichtig, viele Betriebsräte sind halt auch von außen bestimmt. Das heißt, wie stark ist der Betriebsrat gewerkschaftlich gesteuert und von der Politik der Gewerkschaft gesteuert? Ich will die Gewerkschaften auf keinen Fall negativ beschreiben. Ich war gewerkschaftlich gebundener Betriebsrat und ich habe das sehr geschätzt, weil in vielen Rechtsfragen, in vielen Schulungsfragen, dann in der Betriebsratsarbeit die Gewerkschaften für mich unerlässlich waren. Auch in manchen Rechtssicherheitsfragen und dann wirklich in Auseinandersetzung, weil Sie das angesprochen haben, bei Strukturveränderungen mit der Bank. Wie weit kann der Betriebsrat gehen? Was ist rechtlich möglich? Was nicht? Da braucht der Betriebsrat gute, gesettelte Gewerkschaften. Aber er darf sich in seine betriebliche Arbeit nicht von der Gewerkschaft hineindirigieren lassen. Weil jeder Betrieb ist völlig unterschiedlich strukturiert, hat unterschiedliche Menschen, hat unterschiedliche Führungskultur, unterschiedliche Führungspersönlichkeiten, unterschiedliche Unternehmensphilosophie vielleicht. Und da ist eine Gewerkschaft, die in das Gremium hineindirigiert, ganz schwierig. Wir haben nie nach Gewerkschaftszugehörigkeit im Betriebsrat abgestimmt. Das war für uns unwichtig. Es ging um ein Thema. Das Thema haben wir uns angeguckt als Banker aus verschiedenen Abteilungen mit verschiedenen Erfahrungen von jung bis alt. Und dann hat jeder seine Meinung dazu gesagt. Und dann haben wir unsere Meinung gebildet. Dann haben wir die Direktion eingeladen. Dann haben wir das mit der Direktion angesprochen. Das sind unsere Bedenken offengelegt. Und dann entsteht, glaube ich, auch ein Vertrauensverhältnis. Ich glaube, das Hauptproblem ist, wenn die Unternehmensleitung das Gefühl hat, ich spreche hier nicht mehr mit meinen Leuten, sondern mit Leuten, die im Hintergrund stehen, die ich gar nicht kenne, die ich gar nicht sehe, dann kann unmöglich ein Vertrauensverhältnis entstehen. Das ist genauso, wenn der Betriebsrat denkt, da steht immer der Arbeitgeberverband hinter der Tür, wenn ich mit meinem Chef rede. Ist ein Grund. Der zweite Grund, glaube ich, ist, es ist leider Gottes so, dass in vielen Unternehmen die Personalabteilung großteils entmachtet wurde. Das heißt, viele Verantwortungen in die Fachbereiche gegeben wurde und die Personalabteilung nur noch so moderierend und begleitend an Bord ist und nicht mehr einen Hut auf hat, wo sie auch in Konflikten sagen kann, und jetzt ist Schluss. Also jetzt müssen wir hier eine Linie suchen und auch hier im Fachbereich, ihr müsst euch jetzt mal konstruktive Lösungen überlegen, wie kommen wir hier weiter. Das hat oft die Personalabteilung nicht mehr, diesen Personaldirektor, so hieß es in der Bank. Und dadurch entstehen in den Fachbereichen Egoismen, die eine konstruktive Einigung dann auch mit einem Gremium, das einfach übergeordnet ist. Der Betriebsrat ist nicht fachlich strukturiert, er ist betrieblich strukturiert. Er sieht das große Ganze des Betriebs und sieht nicht einen Fachbereich, der vielleicht positiv performt und der andere negativ performt. Ja, er sieht erstmal den ganzen Betrieb und ist natürlich interessiert, alles am Schluss irgendwie zu integrieren und niemanden zu verlieren. Das ist ein ganz anderer Ansatz, wie wenn ich nur meinen Fachbereich sehe, der wunderbar läuft und sagt, was wollen die überhaupt? Bei mir ist doch alles in Ordnung. Ja? Und die Loser im Fachbereich 2, 3 interessieren mich nicht. Ja, ich sag so.
Die Loser sind eh immer in den anderen Fachbereichen. Ne? Genau, das war uns so eigentlich.
Und das erlebe ich als eine ganz negative Entwicklung. Denn der Hauptsperrungspartner des Betriebsrats war die Personalabteilung. Und ich glaube, dass das auch sehr gut war, dass das so war. Und dann kommt man besser zu Lösungen, wenn das auch eine Personalabteilung ist, weil die auch das Ganze sieht. Und dann wirklich im Konfliktfall. Der Betriebsrat ist ganz einfach. Also wir haben dann gesagt, wir stimmen der Umstrukturierung so lange nicht zu, solange nicht geklärt ist, was beim letzten Schorsch auf der Liste ist. Weil der Betriebsrat kann nur den Druck aufrechterhalten, solange er nicht zustimmt. In dem Moment, wo er zustimmt und 90% durchschwingt, dann interessiert den Arbeitgeber die letzten 10% erstmal gar nicht. Und die Leute hängen dann, ja, die hängen dann in einer Ungewissheitsschleife, die oft für diese Menschen unerträglich ist. Und wenn es dann wirklich zu der Entscheidung kommt, wir müssen uns von den Menschen trennen, dann bin ich der Meinung, dann muss man auch den Mut haben, ihnen das zu sagen. Und muss dann sagen, wie begleitet man das und welche Werkzeuge geben wir euch jetzt in die Hand, wenn ihr euch beruflich verändern müsst und das ist nicht mehr innerhalb des Unternehmens. Und meine Erfahrung war, dass es da oft krankt. Mhm. Also am Schluss auch wirklich die Position zu beziehen. Mhm. Das hat man dann gerne dem Betriebsrat überlassen.
Okay.
Es sollte einmal sein, im letzten Dutzend klar machen und dass Betriebsräte dann sagen, nee, das ist aber nicht unsere Rolle. Unsere Rolle ist, der Mitarbeiter in dem Gespräch zu begleiten. Aber sagen musst du das. Mhm. Und da haben wir auch oft erlebt, das war nicht gut, dass da keine Personalabteilung da war, weil die hat es auch wirklich gemacht. Und die Fachbereiche ziehen sich dann oft in ihre fachliche Position zurück. Und das ist halt ganz schlecht. Also das ist meine Erfahrung und vertrauensbildend ist wirklich, man muss sich einschließen. Ich habe einen alten Direktor gehabt, Gott hab ihn selig, der lebt nicht mehr. Der hat dann die Tür zugemacht, dann saßen wir zu viert Arbeitgeberseite, viert Betriebsratsseite uns gegenüber. Dann hat er die Tür zugeschlossen und gesagt, also jetzt ist es sicher, bevor wir uns jetzt nicht ähnlich sind, geht keiner mehr da raus. So. Und dann haben wir da rumgestritten, rumverhandelt und hat gesagt, alles, was in dem Raum bleibt, bleibt in dem Raum und was wir uns jetzt an den Kopf schmeißen. Und wenn wir rausgehen, und sie haben kein Protokollant gebraucht, sie haben niemanden gebraucht, der das Ergebnis aufschreibt. Sie sind aus dem Raum raus und jeder wusste, der kann sich auf der andere verlassen.
Das klingt eigentlich fast so schön, um wahr zu sein, ja? Unglaublich.
Es funktioniert, Frau Bär, wenn der Wille da ist, wenn man sich als Partner sieht, und wenn ganz ehrlich kommuniziert wird, was ist meine Triebfeder, warum habe ich diese Position, dann wird ganz schnell klar, um was es geht. Und wenn das geklärt ist, findet man, das ist meine Erfahrung als Betriebsrat, auch eine Lösung dorthin. Und wir haben in der Bank Umstrukturierung nach Umstrukturierung gehabt. Wir haben 80% unserer Belegschaft verloren. Aber ich kann heute sagen, ob als Teamleiter oder dann später auch als Betriebsrat, wir haben niemand so verloren, dass wir uns nicht morgens im Spiegel ansehen konnten. Und das ist für die Geschäftsleitung so gewesen, wie für uns als Betriebsrat. Und ich glaube, das muss am Schluss das Entscheidende sein, dass es um den Mitarbeiter geht, der dann einfach der Betroffene ist. Das ist halt oft so. Ja.
Ich bin total begeistert und ich möchte es einfach nochmal unterstreichen, weil auch das was ist, was ich immer wieder versuche deutlich zu machen und wofür ich hier auch an diesem Podcast schon so viel geworben habe. Sie haben gerade gesagt, das Entscheidende ist das gemeinsame Interesse und die Klarheit darüber, warum habe ich eigentlich diese Position, in der ich jetzt bin. Ich nenne das immer Bewusstheit. Meine Erfahrung ist, dass viele Leute das nicht so bewusst haben, warum sie bestimmte Funktionen oder Positionen übernommen haben oder das auch gerne so ein bisschen vernebeln, vielleicht gar nicht so offen sagen, warum sie in dieser Position sind. Und dann wird es schwierig, weil das Einfallstor für taktische Spielchen und für Politik ist. Wenn ich aber eine Bewusstheit habe, was ist mein Interesse und was ist auch meine Intention hier in dieser Situation, dann kann ich tatsächlich miteinander in Verhandlung treten. Aber ich würde jetzt trotzdem nochmal, also es klingt wirklich nach einer wunderbaren Welt. Nichtsdestotrotz, da muss doch was zu finden sein, Herr Winter.
Sie war nicht leider wunderbar, weil sie ja auch über Jahrzehnte ganz viele Arbeitsplätze verloren hat.
Das stimmt.
Wir haben ja nie mehr über das Schnitzel in der Kantine diskutiert, sondern fast jedes Jahr über Stellenabbau. Und das,
also das Umfeld. Ja. Ne? Ich meine, mit wunderbarer Welt meinte ich die Zusammenarbeit. Ich
weiß. Ja, ja.
Würden Sie sagen, nichtsdestotrotz, ne? Also ich kann mir jetzt vorstellen, da ist eine Führungskraft, die wird plötzlich Betriebsrat. Und umgekehrt, da ist jemand, der ist Betriebsrat und tritt ehemaligen Führungskollegen gegenüber. Hatten Sie damit Klischees zu kämpfen oder mit Vorbehalten?
Das haben Sie im Betriebsrat immer. Also das Erste ist ja, die trinke ich ja nur Kaffee und schaffe so und so nichts und im Betriebsrat sind sie ja nur, weil sie nichts mehr machen wollen. Also das sind ja die Klischees, die auch oft in den Köpfen der Mitarbeiter rumgehen. Das muss man aushalten. Also man muss auch aushalten, dass sie oft raus sind und wurde dann beschimpft, gerade in Sozialplanverhandlungen. Das ist, weil die Geschäftsleitung hat dann gesagt, ja, wenn der Betriebsrat zugestimmt hätte, wäre mir schon weiter. Da hätte mir schon die Namen veröffentlicht, man hätte schon die neue Struktur veröffentlicht, das dürfen wir alles nicht. Da geht zu eurem Betriebsrat, der sagt immer noch nicht ja, an dem hängt's, macht dem Druck, dass der zustimmt. So. Und dann geht sie natürlich raus und werden da angefeindet. Und dann, ich habe dann immer gesagt, stell dir einfach nur vor, du wärst der auf der Liste, der übrig ist.
Also das war Ihre Antwort. Aber was haben Sie sich selber gesagt? Also dieses Gefühl, so wohl gelitten zu sein, wenn überhaupt. Dieses Wissen, der wird über mich gelästert. Dieses Wissen, mir wird unterstellt, ich habe eigentlich gar keine Lust, ich will nur noch Kaffee trinken. Das macht doch was mit einem. Oder perlt es ab an Ihnen? Wenn ja, bitte das Rezept für diese Teflon.
Ich will nicht sagen, dass es abhält, weil das greift einem ja an. Aber ich glaube, das Rezept ist, dass man selber weiß, was man tut und warum man es tut. Und dass man in dieser Rolle ruht, in Anführungszeichen. Ich weiß ja, wenn ich in den Verhandlungen sitze und diese Puffer aushalte oder in diesen Gefechten bin und wir haben als Verhandlung gehabt, da sind wir rein in den Saal, dann hatten sie ja auch manchmal Führungskräfte, die ausgeflippt sind, die geschrien haben, Choleriker uns beschimpft haben, wenn wir in den Saal gekommen sind. Und dann habe ich die Mappe wieder zugemacht und habe nur gesagt, ja, wenn Sie in dem Ton verhandeln wollen, dann müssen Sie einen neuen Termin machen, müssen Sie neue Verhandlungspartner suchen. Wir reden hier nicht so. Das ist auch, glaube ich, nicht die Philosophie unseres Arbeitgebers. Und dann habe ich mich rumgedreht und bin wieder raus. Also da war die Verhandlung ungefähr in 2:30 war die fertig. Meine Betriebsratsvorsitzende war da ganz cool. Das war jetzt nicht die Kampfsocke vor dem Herrn, aber die hat es in Vollendung verstanden. Also wenn da irgendwas entgleist ist, hat die gesagt, okay, dann eben ohne uns und dann ist die wieder raus. Weil oft der Zeitfaktor lag ja beim Arbeitgeber. Der wollte ja zu Potte kommen, ja. Von uns aus, jedes Quartal war ein Quartal später an der Kündigung. Ich sag's jetzt mal so salopp, so einfach ist es dann. Mhm. Und dann sind wir raus und haben gesagt, dann verhandeln wir halt erst wieder in 4 Wochen oder so. Und dann ist der als Sinne hochgerannt und hat uns beschimpft und wir sollen sofort wieder die Tür reinkommen, sonst, was er uns alles androht. Und dann sind wir halt wieder in unser Büro, haben die Tür zugemacht, fertig. Sie müssen schon, wenn Sie in so ein Amt gehen, glaube ich schon, es ist nicht für jeden was. Und wir hatten auch Mitglieder, die gesagt haben nach einem halben Jahr, ich mache das nicht. Mhm. Ich gehe wieder raus, ich kann das nicht. Wenn sie vorher Führungsaufgabe gehabt haben, ist das natürlich noch mal andere Sache. Ich habe natürlich in allen Punkten, die meine Abteilung, in der ich Führungskraft war, betroffen haben, habe ich mich für befangen erklärt, habe ich nicht mit abgestimmt und auch nicht mitdiskutiert. Da muss man also schon sich klar sein, wenn man in einen Gewissenskonflikt und in einen Interessenskonflikt gerät. Das glaube ich, das ist schon wichtig. Also ich glaube, es hängt viel an einem selbst, wie klar man sich ist, seiner Rolle, seiner Verantwortung, warum man es tut, das ist genau wie der Geschäftsleitung gegenüber. Das ist nicht nur das vertrauensbildende Ritual für die Geschäftsleitung, es ist auch für sich selbst der Belegschaft gegenüber. Und ich habe der Belegschaft oft gesagt, du willst jetzt schnelle Ergebnisse, du willst, dass wir schnell zustimmen, weil du wissen willst, wie es für dich weitergeht. Aber stell dir vor, du bist der, der auf der Liste steht, für den es nicht weitergeht und für den wir gerade in dieser Verhandlung kämpfen. Bist du dann auch der Meinung, wir sollen schnell zustimmen und das Buch zumachen, dass wir fertig sind? Oder meinst du nicht, wir sollen uns alle Zeit der Welt nehmen, dass auch dieser Fall positiv, wenn es irgendwie geht, konstruktiv geklärt wird? Und wenn es ein guter Mitarbeiter ist, ist er nachdenklich. Wenn er bei seiner These bleibt, ist ihm nicht zu helfen. Dann muss man da drüber stehen. Das ist dann so. Sie erreichen nie alle.
Und sie lachen. Und wissen Sie was? Also das ist aber ja genau die Haltung, ne? Offensichtlich die Haltung, die hilft. Sie erreichen nie alle.
Sie erreichen nie alle. Und das auch als Betriebsrat so. Das Ziel darf man sich auch nicht setzen. Wir haben gestreikt um Arbeitsplätze. Da sind Ihre treuesten Kollegen und Freunde durchs Rolltor gekrochen und sind an den Arbeitsplatz gegangen. Und ist ein Bus vielleicht aus Stuttgart gekommen. Mit Streikbrechern, die konnten wir dann in einer schnellen Sitzung ablehnen, weil es mitbestimmungspflichtig ist, wenn Arbeiter aus einem anderen Betrieb kommen. Und dann haben wir den Bus wieder zurückgeschickt. Das konnten sie mit fremden Bussen machen, mit den eigenen Leuten konnten sie das nicht. Ja? Und oft haben die dann die eigenen Verhandlungen oder die eigene Position des Betriebsrats sabotiert. Aber da muss man auch sagen, ein Betriebsrat kann keinen Kampf kämpfen, den die Belegschaft nicht will. Also wenn sie dann recht schnell merken, dass ihnen die Mitarbeiter von der Stange gehen, dann müssen sie das genauso gut und so offen kommunizieren und sagen, wir hätten gedacht, da könnte man noch weitergehen, da können wir auch noch weiter behandeln, aber ihr wollt es nicht. Und dass wir jetzt eben diesen Weg gehen, das liegt auch an euch. So, also das ist ein schmaler Grat, ein ganz schmaler Grat.
Ja. Und jetzt haben Sie gerade beschrieben, was so das Klischee ist, mit dem man als Betriebsrat zu kämpfen hat. Was sind denn so die Vorurteile, mit denen man als Führungskraft von Seiten der Betriebsräte zu kämpfen hat? Da gibt es ja bestimmt auch Vorbehalte.
Ja, natürlich. Ich würde aber nicht sagen Führungskräfte. Ich glaube, die Kritik des Betriebsrats tut sich schon an individuellen Themen oft abarbeiten.
Also nicht generell an sozusagen einer Führungsmannschaft, sondern punktuell. Mhm.
Wir haben ja auch Führungskräfte im Gremium sitzen. Und ich bin ein großer Verfechter davon, dass das auch sein muss. Mhm. Sie können einen Betriebsrat in so einem großen Haus wie jetzt die Deutsche Bank, wir waren 1200 Mitarbeiter, nicht aus Mitarbeiter der Poststelle besetzen. Also nichts gegen die Mitarbeiter der Poststelle. Ich will diese Arbeit auch nicht abwerten. Aber sie brauchen ein repräsentativer Betriebsrat. Das ist auch ganz wichtig für die Wirkung in die Belegschaft hinein. Mhm. Das heißt, sie brauchen vom Poststelle Mitarbeiter natürlich bis zu einer Führungsebene, die das Betriebsverfassungsgesetz eben noch zulässt, ist der Betriebsrat beraten, wenn von jedem jemand da ist. Auch die einzelnen Fachbereiche sollten vertreten sein. Haben wir immer darauf geachtet. Das ist übrigens viel wichtiger, wie irgendwelche Gewerkschaftsliste abzubilden. Das ist Jacke wie Hose im Betrieb. Das fragt keiner, ist der in Betty oder in IG Metall. Das ist unwichtig. Man fragt, wer ist denn von uns drin? Sitzt von uns überhaupt jemand im Gremium? Sieht er überhaupt die Probleme, die wir haben? Mhm. Und so ist es auch mit den Führungskräften. Der Betriebsrat kriegt ganz schnell raus, wer eine Führungskraft ist, weil er das will. Und weil er das möchte und weil er das kann. Und wer er Führungskraft ist, seiner Karriere wegen.
Sind das die, ich frage jetzt mal die böse Frage, sind das die schlechteren Führungskräfte? Wenn wir besser oder schlechter überhaupt unterscheiden können, ja.
Ich will nicht sagen, besser und schlechter, anders. Mhm. Anders. Ich glaube, besser und schlechter ist immer schwierig. Anders. Ich glaube, jemand, der das wirklich macht, wie vorhin auch gesagt, weil er gern mit Menschen arbeitet, weil er Menschen entwickeln will und weil er das als Aufgabe gleichwertig seiner fachbezogenen Expertise sieht. Das ist für mich eine wertigere Führungskraft. Mhm. Die Bank war leider Gottes so vernagelt, sie konnte gewisse Gehaltsgruppen nicht erreichen, wenn sie keine Führungsverantwortung vorher hatte. Ja. Und dann wurden leider fachlich ganz tolle Menschen, die waren ein Ass in ihrem Gebiet, in Führungsverantwortung gedrängt, weil sie dann eben gehaltlich austaxiert war.
Weil das der Karriereweg einfach ist, genau. Ne, oder war.
Und so haben die das dann auch gemacht. Sie haben alles ins Fachliche geschmissen und alles, was mit Mitarbeiterentwicklung, Zuhören, Empathie, als mich mit der Nummer rette, ach gut, was, jetzt ist der krank, jetzt so der andere Betriebliche, Eingliederungsmensch, was, jetzt muss ich mit dem Gespräch führen, wie es dem geht und was, 4 Stunden und so, ach, der böhmische Dörfer. Die waren von vornherein schon so in den Gesprächen und der Betriebsrat sitzt bei solchen Gesprächen oft dabei. Das darf man ja nicht unterschätzen. Mhm. Und das weiß ein Betriebsrat, das kriegt er mit. Komischerweise, ich habe eine Fehleinschätzung bei mir immer gemacht. Ich dachte, die Führungskräfte, die ich habe, die Frauen sind, besonders in der Direktion, wären Frauenthemen und empathischen Themen besser zugänglich wie die Männer. Mhm. Das war ein Trugschluss.
Was war da Ihre Erfahrung?
Dass das oft genau das Gegenteil war.
Haben Sie eine Hypothese, warum das so ist?
Ja, weil ich glaube, Sie wären nie an diese Position gekommen, wenn Sie nicht in manchen schlimmer gewesen wäre wie Ihr männlicher Konkurrent. Ich will es mal so einfach auf den Punkt bringen. Mhm. Weil die Bank ja schon in der Führungsebene männerdominiert ist. Im Personal nicht, aber in der Führungsebene. Und viele Frauen mussten da, hätte in manchen vielleicht vorgehen wie ihre männliche Kollege, dass sie dann Direktion wurden. Nur als es dann waren, hätte ich gedacht, wenn ich mal so Untersuchungen vorlege, dass Frauen, die zum Beispiel im Mutterschutz waren, die zurückkehren, dass die plötzlich alle nur noch in niedrige Banktätigkeiten eingesetzt werden, obwohl sie vielleicht vorher Führungskräfte waren. Da habe ich immer gesagt, ja, was ist mit denen in der Schwangerschaft passiert? Haben die in der Schwangerschaft irgendwie Kapazitäten verloren, Fähigkeiten verloren, Talente verloren? Was ist doch passiert? Ja, die kommen alle wieder zurück, arbeiten Teilzeit und dann sind sie am Schalter. Ja. Und habe das der Direktorin vorgelegt mit Zahlen, mit plausiblen Werdegängen und sage, warum fragen wir nicht auch in gewissen Zeitintervallen, wenn man weiß, das Kind kommt jetzt in die Kindergarten, das Kind kommt jetzt in die Schule, das sind ja auch unterschiedliche Lebensphasen. Jetzt ist die Frau wieder viel besser vielleicht für die Bank zu erreichen und ihre Talente für die Bank besser zu nutzen. Denn wir hatten Probleme, viele Stellen zu besetzen, vom Fachwissen her. Und habe zu ihr gesagt, Mensch, da müsste man doch so Intervalle einbauen, sie sind doch selbst eine Frau und so. Das hat die gar nicht interessiert. Und da bin ich oft ihr gegangen, dass ich ja da mir falsche Vorstellungen gemacht habe. Ja.
Mhm. Also das heißt, da haben Sie eigentlich auf Frauensolidarität gesetzt, aber nicht angetroffen.
Nein.
Sondern,
Nein, in vielen, vielen Fällen nicht. Also nicht nur einzeln nicht, sondern in vielen. Ich habe mit der Führungskraft, mit der Direktorin sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben uns auch lange noch nach unserer eigentlichen Rolle in der Bank getroffen und sind Kaffee trinken gegangen und so. Und ich habe sie auch mal gefragt. Und ich denke aber, sie war halt nicht verheiratet, sie hatte keine Kinder. Also alle diese Faktoren, die man da so ihre weibliche Geschlechtsgenossin im Betrieb antrifft, hatte sie nicht. Hm. Und dadurch hat sie da keinen Fokus drauf gehabt. Ja, ist einfach so.
Er hat vielleicht dieser Perspektivwechsel gefehlt. Und das ist aber, was ich auch, als ich Ihnen zugehört habe, bemerkt habe, dass dieses Einläuten eines Perspektivwechsels ja etwas ist, was Sie auch oft genutzt haben, um andere dann an Bord zu holen oder zu überzeugen. Darum geht
es. Ganz richtig, ja.
Dinge zu erreichen. Jetzt haben wir ganz viel von der Bank gesprochen und von dieser Betriebsratstätigkeit. Ich möchte gleich mal auf die altkatholische Kirche sprechen zu kommen, aber vorher eine letzte Frage. Was wünschen sich Führungskräfte von Betriebsräten und was wünschen sich Betriebsräte von Führungskräften?
Führungskräfte wünschen sich von Betriebsräten, dass wenn sie vertraulich mit einem Betriebsrat sprechen, und das ist meistens der Vorsitzende oder der Stellvertreter des Gremiums, und sie sagen, ich hätte gern ein vertrauliches Gespräch, dann hätten die Führungskräfte auch gern für sich das in Anspruch genommen, dass es wirklich vertraulich zwischen diesen zwei Personen bleibt.
Mhm.
Und nur wenn sie sagen, okay, wir haben in diesem Gespräch ein Ergebnis, da bin ich bereit, dass du das auch mal dem Gremium vorschlägst oder das tragen wir weiter oder daran arbeiten wir weiter, dass dann das die Betriebsräte auch erst tun. Und dass, wenn das nicht der Fall ist, dass das für mich genauso wichtig vertraulich ist wie die Arbeit im Gremium innerhalb, die ja auch vertraulich ist, so muss diese Basis auch den Führungskräften gegenüber sein, denn sonst kommen sie mit ihren Problemen nicht mehr zum Betriebsrat.
Mhm.
Und ein großer Vorteil eines Betriebs ist, wenn auch die Führungskraft mit ihren Problemen, mit ihren Mitarbeitern sich Rat holen beim Betriebsrat.
Da hake ich ein. Ist das so? Weil es ist tatsächlich, ganz ehrlich, also in Coachings gebe ich manchmal diese Empfehlung. Dann sage ich, wie wäre es, wenn Sie den Betriebsrat an Bord holen und dort mal nachfragen?
Ja.
Und dann frage ich mich immer, ist das hier gerade Verrat, wenn ich sage, hey, oder Missbrauch, wenn man als Führungskraft...
Wenn es gut läuft und der Betriebsrat gut ist und der sagt dann auch in diesem Gespräch ganz klar... Das habe ich meinen Führungskräften immer gesagt. Wenn wir von der Mitarbeiter ins Boot geholt werden, vertreten wir den Mitarbeiter und seine Interessen. Denn dafür sind wir gewillt, das ist unsere Aufgabe. Aber ich verstehe deine Not und ich verstehe auch deine Anliegen. Und vielleicht kannst du noch das und das und das versuchen. Und ich wäre in meinem Gespräch, wenn der Mitarbeiter alleine zu mir kommt, alleine ratet, wäre ich auch da meinen Daumen in die Wunde lege und sage, hast du deine Führungskraft auch wirklich mal gefragt? Hast du auch gefragt, wo Lösungsansätze sein können, wo Möglichkeiten sind, wie man den Konflikt bearbeiten könnte? Denn wenn das von beiden Seiten passiert, ist es oft eine Deeskalation und ich habe ganz oft erlebt, dass Mitarbeiter gar nicht mehr zu mir kamen nach so einem Gespräch. Oder dass ich dann angerufen habe, habe gesagt, du hast immer gesagt, das hat sich erledigt, wir haben dann gerettet und jetzt ist es kein Problem mehr. Und? Das funktioniert, wenn in diesem Betrieb, in dieser Belegschaft dieses Vertrauensverhältnis da ist. Also das wünschen sich, glaube ich, Führungskräfte schon, weil das Hauptproblem, dass das nicht funktioniert, ist, weil sie den Betriebsrat als Gegenpart sehen zu sich und nicht als Partner. Oft sind die Führungskräfte ja auch selber in unserem Mandat. Also es ist ja ganz oft so, dass wir ja Führungskräfte hatten, die nicht Prokura hatten, die nicht Direktion hatten, die das Heer der Führungskräfte war in unserem Mandat.
Mhm.
Also ich bin ja auch für die Führungskraft zuständig als Betriebsrat.
Ja.
Und das muss man wirklich schärfen und dann auch eine Rolle Klarheit haben und dann auch ganz für die, und man musste auch in Interessensausgleich für viele Führungskräfte kämpfen, weil man die auch ganz schofel behandelt hat und auch vom Arbeitgeberseite dann auch abserviert hat. Das trifft ja nicht nur die Mitarbeiter, das trifft auch die Führungskräfte. Und das Vertrauensverhältnis, glaube ich, habe ich bis Private Wealth Management Hochdirektion genossen. Die sind im Vorfeld, wo sie wussten, da kommt eine Struktur, das gibt Riesenkonflikte, dann sind die vorher zu mir gekommen und sagen, außerhalb des Protokolls, das ist alles noch nicht offiziell, aber ich mir schwan, das und das kommt. Wie würdest du das sehen? Wie würdest du das machen? Wie können die Reaktionen sein? Wie können wir das zusammen vielleicht abmildern? Und das ist wirklich gute Arbeit dann auch für den Betrieb. Ja.
Also Führungskräfte wünschen sich diese Vertraulichkeit. Was wünschen sich die Betriebsräte?
Die Betriebsräte wünschen sich, glaube ich, dass sie ernst genommen werden. Mhm. Und zwar eben nicht als Gegenpart, sondern ernst genommen werden und dass sie geglaubt bekommen, dass auch sie neben dem Interesse der Mitarbeiter das Interesse des Betriebs sehen. Denn Betriebsräte ohne den Betrieb gibt es nicht. Und auch Mitarbeiter ohne den Betrieb gibt es nicht. Und der Betriebsrat, der den Betrieb aus den Augen verliert, ist kein Betriebsrat. Wenn diese Wertschätzung gegenseitig da ist und dass die Führungskraft nicht kommt und sagt, das mache ich sonst so, wie ich will, das ist mir egal, was ihr sagt, das ist dort so. Ich habe das auch oft als Aussage erlebt und ich sitze am langeren Hebel. Und dann habe ich gesagt, ja, das mag jetzt in diesem Konflikt sein. Aber bei der nächsten Versetzung oder bei der nächsten Hürde, die mitbestimmungspflichtig ist, sitzt mir am Hebel. So. Also, das ist immer die Frage, wie die Situation gerade ist, ja? Und ich bin kein Freund von diesen Eskalationsschwarzmalern, sondern beide an einen Tisch, beide sehen sich gleichwertig an und beide schauen auf das Problem. Wie kann ich die Situation konstruktiv bearbeiten? Das steht im Mittelpunkt. Und nicht ich und du. Mhm. Wir kennen uns vielleicht auch gar nicht leiden. Aber jetzt gucken wir zusammen auf das Ding und welche Idee haben wir.
Ich würde jetzt gerne mal einen eleganten Bogen, kriege ich jetzt nicht hin, Herr Winter. Deswegen mache ich mal einen ganz harten Cut, weil Sie haben es einleitend schon gesagt. Sie waren nicht nur bei der Deutschen Bank, Führungskraft und Betriebsrat, sondern Sie sind schon seit vielen, vielen Jahren in der altkatholischen Kirche ehrenamtlich aktiv. Und jetzt muss man für alle, die dieses System nicht so gut kennen, die altkatholische Kirche ist eine Kirche, die zwar, wenn man altkatholisch hört, so klingt, als wäre es noch viel traditioneller und konservativer als vielleicht die katholische Kirche, die sich aber in einem ganz wesentlichen Punkt von der römisch-katholischen Kirche unterscheidet, nämlich, dass Pfarrerinnen und Pfarrer, auch der Bischof gewählt werden und auch das Leitungsgremium dieser Kirche gewählt wird. Das heißt, es gibt eine Synodalvertretung, die aus überwiegend ehrenamtlichen Menschen besteht, die in dieses Gremium gewählt werden und die für die Leitung dieser Kirche zuständig sind. Davon sind Sie ein Teil. Wie sind Sie dahin gekommen? Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet. Und was würden Sie sagen, ist der entscheidende Unterschied zwischen Führung in der Bank, wo das plötzlich irgendwie an Sie herangetragen wurde und Sie eine Linienführungskraft waren, und Führung in einem Gremium, in dem Sie gewählt wurden?
Ja, in einem Teil ist es überhaupt kein Unterschied und im anderen Teil ein riesengroßer.
Okay. Was ist was?
Damit ist die Frage beantwortet, genau. Es ist kein Unterschied, weil es immer um Menschen geht. Ob sie die Führungsrolle in der Bank haben, ob sie die Führungsrolle im Kirchenvorstand in ihrer Gemeinde haben, oder ob sie die Rolle in der Synodalvertretung als Bistumsleitung haben. Es geht am Ende immer um Menschen. Und da gibt es natürlich unübersehbare Gemeinsamkeiten. Es war ganz lustig, ich hatte als Betriebsrat ein 11-köpfiges Gremium, es muss ja immer eine ungerade Zahl sein, und ich hatte als Kirchenvorstand ein 11-köpfiges Gremium in meiner Kirchenvorstandszeit. Und ich habe ganz viele Tools, die ich in der Bank hatte, im Kirchenvorstand angewendet. Und siehe da, die haben auf der Betriebsratsseite genauso funktioniert wie auf der Kirchenvorstandsseite.
Also das heißt, das hat sich wirklich befruchtet, diese Führungsrolle?
Das hat sich befruchtet, in ganz vielen Bereichen befruchtet, weil es auch hier, wie in der Gremiumsarbeit, immer darum geht, um Meinungsbildung, um Rolleklarheit, um ja die Meinung auch zu äußern, dann eine Meinung sich zu bilden, die vorzutragen zu können, abzustimmen, Mehrheiten zu finden. Das war im Betriebsrat genauso wie im Kirchenvorstand. Also das würde ich sagen, die Talente waren auswechselbar. Ich habe eine Teamfindungsklausur im Kirchenvorstand gemacht, nach einer Teamfindung im Betriebsrat mit denselben Spielen und denselben Tools. Das hat funktioniert wunderbar, sage ich Ihnen. Das hätte Sie gar nicht gemerkt, dass Sie in einem anderen Gremium sind. Das ist in vielen Dingen so, wenn Sie Gremiumsführung machen. Das ist das, was gleich ist. Was natürlich ganz anders ist, das ist, wenn Sie in einem Unternehmen sind, wie jetzt die Bank oder auch in einem anderen Unternehmen, das natürlich Ziele hat, gewinnorientiert ist, Zahlen bringen muss, ja, das einfach wirtschaftlich strukturiert ist. Und Sie sind in einer Kirche unterwegs. Das ist ein gravierender Unterschied. Und der nächste gravierende Unterschied ist, es lässt sich in der Kirche nicht vermeiden, dass Sie mit viel Theologen zu tun haben. Was in der Bank eher die Ausnahme ist.
Aber es gibt sie, oder?
Ja, es gibt sie, aber die tragen das dann vielleicht auch nicht so vor sich
Exoten.
Her.
Exoten.
Oder in so einem Wirtschaftsunternehmen. Und das ist meine Erkenntnis in der theologischen Arbeit, in der kirchlichen Arbeit schon ein Unterschied, ja, mit dieser Klientel zu arbeiten, weil sie andere Traditionen haben, einen anderen Bildungsweg haben, einen anderen Ausbildungsweg haben und oft, ich sage es jetzt mal ein bisschen ketzerisch, mit der freien Welt da draußen wenig zunächst beruflich in Kontakt treten. Außer über ihre Gemeindearbeit dann oder wieder über ihre theologische Arbeit. Und das fokussiert natürlich in eine völlig andere Richtung, wie wenn Sie jetzt eine Ausbildung beim Bäcker Grimminger machen oder bei der Deutschen Bank und von Anfang an in dieser Welt agieren müssen. Und das ist, glaube ich, der gravierendste Unterschied, den ich feststelle, der mir zugegebenermaßen auch jetzt in der SV, Synodalvertretung dieser Kirche, große Probleme macht. Weil ich nicht gewohnt bin, in diesen Zeitdimensionen zu arbeiten, die Kirche kennt.
Also das wäre jetzt meine Frage nach Konkretisierung gewesen. Was ist denn der Unterschied, wenn man mit Theologen zu tun hat? Also zum einen fachlich wirklich einen anderen Hintergrund haben, vielfach nicht diese Management-Ausbildung, obwohl sich da auch was ändert. Ne? Aber also die Zeitdimension ist eine andere. Das heißt, Fristen spielen keine Rolle, Zeit spielt keine Rolle.
Nein, ich will nicht sagen, spielt keine Rolle. Die Uhr tickt für die Kirche ganz gewaltig. Ich glaube, nur die Kirche hat das so noch nicht verstanden, weil sie oft von Theologen geführt werden. Ich denke, auch die Arbeitsweise ist eine andere. Wissen, wenn Sie in der Bank, im Betriebsrat, Personalabteilung, wo auch immer, ein Problem oder eine Aufgabe definiert haben, haben Sie sich darüber versucht, kundig zu machen. Sie haben sich das angeguckt, Sie haben darüber diskutiert, dann haben Sie einen Beschluss gefasst. Dann haben Sie geguckt, wie können wir denn umsetzen, welche Zeitschiene brauchen wir, welches Werkzeug brauchen wir und bis wann wollen wir das bereinigt haben. Und dann haben Sie gesagt, so in einem halben Jahr müsste es vom Tisch sein. Und dann sind Sie da mutig dran gegangen und dann konnten Sie das in 6 Monaten bearbeiten. Lassen Sie es mal 8 sein, wenn Urlaub oder irgendwas dazwischen kam. Aber dann war das die Aufgabe gelöst. Und in der Kirche erlebe ich das. Leider muss ich sagen, dass man diese Erkenntnis auch trifft, auch dann diese Aufgabe erkennt, auch sieht, dass man die lösen kann, vielleicht in 6, statt in 6 Monaten in 12, das wäre auch nicht schlimm. Und dann aber im Laufe dieser Problemlösung schon mittendrin immer wieder hinterfragt, ist diese Aufgabe, die wir erkannt haben, ist das Erkennen richtig? Ist es richtig, welche Schlüsse wir gezogen haben? Ist es richtig, was wir jetzt gerade tun? Soll man nicht wieder ganz zurückgehen und das vielleicht noch einmal durchdenken? Und das macht mich müde.
Was macht das emotional mit Ihnen?
Das macht mich müde, mürbe und auch, muss ich ehrlich sagen, oft manchmal ungeduldig, um es positiv zu formulieren, weil ich manchmal alles schon, Sie müssen eine Richtlinie erarbeiten für das Bistum, weil wir ja auch Arbeitgeber sind, machen wir es an einem Beispiel fest. Die brauchen einfach eine Antidiskriminierungsrichtlinie. Die muss jeder Arbeitgeber haben. Das ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das ist schon ewig in Kraft. Sie entwickeln die. Ich habe das gleich, die Synode hat uns das sogar zum Auftrag gemacht, vor 3,5 Jahren. Ich habe das als unsere Aufgabe gesehen, habe eine entwickelt, habe die umgeschrieben, habe die an die Kirche angepasst und habe die vor 3 Jahren an jeden verteilt. Dann hören Sie erstmal 2 Jahre nichts. Dann fragen Sie nach 2 Jahren nach, ach so, ja, wir müssen noch eine Antidiskriminierungsrichtlinie machen. Dann sagen Sie wieder zurück, habe ich euch alles schon geschickt? Habt ihr schon? Was? Haben wir schon? Wo? Dann fange ich wieder an zu suchen, weil für mich war das erledigt.
Entschuldigung, wenn ich lache. Es ist nicht lustig. Nein, es ist.
Da sitze ich da drin, Frau Bär. Wenn das in der Bank gewesen wäre, die wären alle ausgewechselt worden, schon beim ersten Mal. Ja.
Also, das heißt, emotional ist es insofern aufregend, weil
Ja.
Weil es zermürbend, wenn Dinge nicht vorangehen. Und
ich habe das noch nie so erlebt, selbst im Kirchenvorstand nicht, aber ein Kirchenvorstand besteht halt aus lauter überwiegend Laie. Ich habe es im Betriebsrat nie erlebt, ich kenne das von der Bank nicht. Die Bank hat auch manches verbummelt, aber dann war eine Politik dahinter gestanden, das mal recht schnell erkannte, warum sie jetzt plötzlich da vom Gaspedal geht. Aber hier ist es wirklich dieses ständige an sich selbst zweifeln. Und das kenne ich nicht. Also wenn ein Beschluss gefasst ist, auch wenn ich gegenteiliger Meinung war, wenn ich als Gremium, als Betriebsratsgremium einen Beschluss fasse, dann wird er vertreten, ob ich in der Minderheit war oder nicht. Das ist unser Beschluss. Und dann wird auch versucht, diesen umzusetzen. Und nicht beim ersten Wind, der einem ins Gesicht bläst, wieder hinterfragen, ist es vielleicht doch besser, machen wir aber nichts. Und das geht für mich nicht. Das ist für mich keine Führung. Punkt. Ja.
Herr Winter, wenn Sie das so beschreiben, wie auch Meinungsbildungsprozesse und Entscheidungsprozesse im Leitungsgremium laufen, haben Sie eine Fantasie, warum Dinge immer wieder in Frage gestellt werden und immer wieder hinterfragt werden? Weil Sie gerade sagten, so geht für Sie Führung nicht.
Weil die Person, die dieses Gremium führen müsste und die Stellvertreterin dieses Gremium führen müsste, in diesem Gremium ihre Führungsaufgabe nicht wahrnehmen. Und die anderen Personen, die in diesem Gremium sitzen, das nicht können, weil sie die Führungspersonen nicht beschädigen oder angreifen wollen. Und mir ist es schon fast in manchen Zoom-Sitzungen passiert, dass ich am Schluss dachte, ich habe die Sitzungsleitung und musste dann wieder vom Gas runtergehen. Und das passiert mir eigentlich nur, wenn dann der eigentlich die Sitzung leiten müsste, das nicht tut. Ja. Und ich glaube, dass das der Grund ist. Und das schlägt sich aufs ganze Gremium nieder. Also da wird alles unsicher. Das ist einfach so.
Und mit es nicht tun oder das nicht führen an der Stelle meinen Sie vor allen Dingen quasi dann auch den Schlussstrich ziehen, eine wiederholte Diskussion abmoderieren, eine Entscheidung treffen, also diese Verbindlichkeit herzustellen.
Und auch einfach zum Ausdruck, die eigene Position ganz klar im Gremium zum Ausdruck zu bringen und dann da auch dahinter zu stehen und den Eindruck zu vermitteln. Und als Mannschaft gehen wir jetzt mit diesem Beschluss nach draußen. Mhm. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das war auch im Betriebsrat ganz, ganz wichtig, weil wenn Sie das selber schon wackeln, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Ihre 11 Genossen jetzt im Betriebsrat und hier sind wir in der SV zu 6 noch, wenn die anfangen zu wackeln, weil die ja oft noch in anderen Abhängigkeitsverhältnissen in der Fläche wieder sind, wie in der SV.
Ja.
Und das ist alles zu erklären. Sie wissen das selbst, weil da ja auch biografische und auch Amtszeiten, Ende und so alles mit reinspielt. Aber das ist einfach für mich der Hauptgrund. Mhm. Ob das dann mit Theologen unbedingt besser laufen würde, weiß ich nicht. Aber Sie haben ja Mehrheit von Laie. Mhm. Und Sie könnten dann mit der Mehrheit ganz anders pushen.
Ich höre deshalb so genau hin, ne, und auch was es mit Ihnen macht und wie Sie sich fühlen in dieser Führungsverantwortung, in der Sie stehen, wo Sie aber gleichzeitig trotzdem ja von Vorsitzenden auch wieder mit abhängig sind. Also ich habe eine Hypothese, warum das in Kirche vielfach schwierig ist, nicht zu einer Meinungsbildung zu kommen, aber zu einer Verbindlichkeit zu kommen. Ich erlebe ein großes Bedürfnis nach Harmonie, ein großes Bedürfnis nach, wir vertragen uns gut, wir verstehen uns gut, nach nicht verletzen wollen, ein großes Bedürfnis nicht wehtun zu wollen. Und deswegen, ich sage das jetzt wirklich im besten Sinne, den Versuch, Lösungen zu finden, die wirklich allen gerecht werden. Und Sie sagten das eingangs in einem anderen Kontext. Sie sagten, es geht nicht, Sie erreichen nicht alle. Und genau diese Erkenntnis, nicht alle zu erreichen, das erlebe ich jedenfalls häufig bei kirchlichen Vertretern, Vertreterinnen, die zwar da ist, dass es so ist und dass trotzdem aber ein Weg gesucht wird, wie man vielleicht so viele wie möglich mit dran.
Wie man es umgehen kann.
Genau.
Ja. Wie man es umgehen kann, am letzten Endlich Stellung zu beziehen.
Ja.
Mit meiner Erfahrung, glaube ich, ist das nicht möglich. Es sei denn, man wird beliebig oder man macht gar nichts am Schluss.
Ja, und ich frage mich dann immer, wie kann es einfacher gehen, weil ich gut verstehen kann, dass es dieses Harmoniebedürfnis gibt und dass es auch den Anspruch gibt, einen Konsens zu finden und weiterzukommen. Und ich finde, Sie haben eingangs, als Sie von Ihrer Betriebsratstätigkeit gesprochen haben, etwas erzählt, was aus meiner Perspektive ein Schlüssel auf dem Weg dahin ist. Nämlich eine ganz andere Perspektive einzunehmen, die eines gemeinsamen Interesses. Mhm. Das muss aber klar sein.
Mhm.
Also es muss klar sein, was kann das gemeinsame Interesse sein? Und nur wenn das klar ist, dann kann ich auch versuchen, ein Gremium oder eine ganze Gruppe von Menschen sozusagen auf dem Weg einer Meinungsfindung gut zu unterstützen und da dann auch irgendwann einen Punkt zu machen. Inklusive der Erkenntnis, vielleicht nehme ich nicht jedes Einzelinteresse mit, aber das gemeinsame Interesse ist gewahrt und gut vertreten. Aber das ist echt schwierig und das ist eine Verschiebung des Fokus, ne?
Ja, und es muss energetisch spürbar sein im Gremium. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig für mich, dass die Mitglieder eigentlich merken, dass das auch meine wirkliche Meinung ist, dass ich hinter der stehe und dass ich die auch vertrete, auch gegen die Stürme und eigentlich von meinem Team erwarte. Und das ist in dem Moment das Gremium, dass das dann bei den Stürmen hinter mir steht und mir das dann erstmal durchwäschte. Dass man dann in einer Sitzung nochmal reflektieren kann und sagen kann, was kam da an Einwände? Ist das eine oder andere vielleicht überlegenswert und können wir da von unserer Haltung auch was abspecken oder müssen wir was korrigieren? Das ist alles unbesehen. Aber wenn ich von Anfang an das Gefühl habe, und mir ist es ganz oft passiert, dass wir aus einer Sitzung rausgehen mit einem tollen Gefühl, ich denke, oh, heute haben wir es geschafft, jetzt haben wir Konsens, damit gehe ich raus. Und dann gehe ich in die nächste Sitzung rein und denke, habe ich was verpasst? Da ist nichts mehr da. Mhm. Und damit kann ich ganz, ganz schwer umgehen. Mag eine Schwäche von mir sein, aber das ist einfach so. Und da merke ich einfach, da bin ich jetzt in einem Alter, wo ich sage, nee, das brauche ich nicht mehr.
Auch da wieder, welches Gefühl löst es in Ihnen aus?
Ja.
Also vorhin sagten Sie, es ist Ungeduld, aber was ist das? Was für eine Emotion?
Auch teilweise Präsentation wirklich. Und wo ich jetzt natürlich diese ganze Umbrüche in unserer Kirche auf uns zukommen sehe, wo man ja auch nicht weiß, wohin geht die Reise. Und momentan sich eher Menschen hervortun, wo ich denke, die schlagen vielleicht auch noch einen rückwärtsgewandten Weg ein, was überhaupt nicht meine Denke ist. Und da sage ich mir, ja, dann muss man einfach für sich entscheiden, entweder ich gehe in den Kampfmodus und sage, dann will ich es nochmal wissen, ich kandidiere nochmal, ich gehe da nochmal in die Bütt. Oder dann eben sagen, nee, das ist jetzt für mich der Zenit, wo ich sage, es waren 4 Jahre, ich habe alles gegeben, wie ich sehe und was ich einbringen wollte und sage, für mich hier ist Schluss. Mhm. Also die 2 Optionen gibt's ja und ich habe mich für die 2. entschieden.
Das lassen wir mal so stehen, Herr Winter.
Ja.
Ich habe mit Blick auf die Uhr würde ich gerne in den Landeanflug gehen. Und Landeanflug in den Führungsgefühlen heißt, ich habe noch 3 Fragen für Sie, 3 Standardfragen. Mhm. Erste Frage. Wenn Sie mal alle Ihre Führungsrollen Revue passieren lassen, was würden Sie sagen, was war denn so Ihr angenehmstes Führungsgefühl, das Sie erleben konnten?
Das habe ich im Gespräch schon erwähnt. Wenn ich Mitarbeiter, egal in welchem Gremium, hatte, wo ich merkte und förmlich spüren konnte, wie sie über sich hinauswachsen und eine Entwicklung nehmen, die sie sich vielleicht in der Zeit vorher gar nicht vorstellen konnten. Das ist das schönste Führungsgefühl. Mhm. Wenn man merkt, dass bei manchen der Knoten platzt und die plötzlich eine Selbstsicherheit ausstrahlen. Ich habe da ganz gewisse Köpfe, wenn ich die Augen zumache von mir, die plötzlich nach vorne gegangen sind und haben Sachen gemacht. Wenn ich das 3 Jahre oder 4 Jahre vorher gesagt habe, du machst das mal, da hätte ich die zu mir gesagt, du bist wahnsinnig, das kann ich nie, nie. Das ist das Schönste, wenn man Menschen helfen kann, sich zu entwickeln.
Dieses Gefühl von dann auch Bestätigung, Befriedigung, dieses Wachsen
das ist
sehen.
Das Schönste. Mhm.
Umgekehrt das unangenehmste Führungsgefühl?
Personal abbauen zu müssen und in Gesprächen jemanden sagen zu müssen, dass selbst nach allem Suche, Üben und Weiterqualifizieren, alles, was derjenige mitbringt an Talente und Fähigkeiten, das muss man natürlich dann wirklich wertschätzend betonen, dass er die hat, dass die aber in dem Unternehmen so, wie das bisher war, nicht mehr weiterführen. Und dass man eben alle Werkzeuge an die Hand gibt, eben außerhalb des Unternehmens dann eine neue Zukunft für sich zu finden. Diese Gespräche sind nicht einfach, besonders weil man mit den Menschen auch emotional über eine gewisse Wegstrecke gegangen ist, verbunden ist. Und das ist schwer.
Was würden Sie sagen, was war das wertvollste Führungsgefühl, was Sie erlebt haben?
Das wertvollste Führungsgefühl hatte ich in meinem Ehrenamt als Kirchenvorstandsvorsitzender. Wenn Sie 10 Jahre, 12 Jahre das machen und Sie sehen, welche Entwicklung so eine Gemeinde nehmen kann, wenn der Kirchenvorstand für seine Arbeit und seine Gemeinde brennt. Mhm. Und welche Facette sie entwickelt und zu welchen Taten und Fähigkeiten sie in einer Großstadt wie Mannheim, die kirchlich überhaupt nicht geprägt ist und kirchlich überhaupt nicht verwurzelt ist, welche Strahlkraft so eine Kirchengemeinde entwickeln kann. Das ist das Wertvollste, das, wie so schön in der Bibel heißt, Nur Jesus kann mit Null multiplizieren. Und wenn Sie als Null selber sehen, dass bei der Multiplikation dann doch ein Ergebnis, so ein tolles Ergebnis rauskommt, das ist das Wertvollste, ja.
Toll. Also ich sehe schon, Sie sind Entwicklungsfan.
Ja.
Sie mögen es, wenn Entwicklung möglich wird.
Das Leben ist Entwicklung. Kein Leben, keine Entwicklung. Ja.
Herr Winter, wir sind am Ende angekommen. Checkout-Frage. Gibt's was, was Sie aus diesem Gespräch mitnehmen?
Ja, natürlich. Also im Gespräch nimmt man immer mit, dass einem viele Dinge, die man zwar merkt und die einem dann immer so in Schlaglicht dann bewusst werden, die man dann aber doch wieder durch die viele To-Dos und Termine und ich habe es ja vorhin gesagt, das Nationaltheater dort angerufen, dann hat die Uni noch angefragt wegen einer Führung am 16., das habe ich dann aber abgelehnt, dass das alles verschütt geht. Und in einem so einem Gespräch, wo man sich eine Stunde nimmt, darüber selber zu reflektieren, und mit Ihnen in so einem wunderbaren Interview nochmal nachgefragt zu werden, dass einem viel wieder bewusst wird, welcher Schatz das war, was man erleben dürfte als Führungskraft oder ganz besonders als Führungskraft.
Vielen Dank, das freut mich. Ich nehme mir auch ganz viel mit. Ja, da waren ganz viele Punkte, wo ich sagen kann, das war Wasser auf meinen Mühlen. Ich nehme mir, um nur zwei Punkte zu nennen, nochmal mit, dass Sie nochmal ganz deutlich gezeigt haben, wie wichtig es ist, egal in welcher Führungsrolle man unterwegs ist, wie wichtig es ist, das gemeinsame Interesse herauszuarbeiten und in dem Zusammenhang aber auch klar zu haben, was neben dem gemeinsamen Interesse möglicherweise auch das Eigeninteresse ist, also das auseinanderhalten zu können.
Ja.
Und Sie haben so schön beschrieben als Betriebsrat, auf welche Gesprächssituationen Sie sich einlassen und dass man Grenzen setzen kann. Also, dass man aus einem bestimmten Setting auch rausgehen kann, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht konstruktiv und es bringt nichts und das ist auch in Ordnung. Das nehme ich mir nochmal mit.
Es war oft der einfachste Tipp an die Mitarbeiter, den Betriebsrat nicht mitnehmen wollten, weil sie sich nicht verlieren wollte und was da alles bei Ängste waren und haben gesagt, nein, sie gehe allein ins Gespräch. Da habe ich immer zu ihnen gesagt, erstmal die Hände auf den Rücken, dass du nicht unterschreibst, was man dir hinlegt, ohne eine Nacht darüber geschlafen zu haben. Und die Gewissheit, wenn es dir zu unangenehm wird, steh auf, sag, ich kann an diesem Punkt nicht mehr weiterreden, das überfordert mich, ich möchte das Gespräch hier beenden, dich rumdrehen und den Raum verlassen. Mhm. Man muss kein Gespräch durchhalten bis zum Schluss.
Aber wir, Herr Winter, wir haben durchgehalten bis zum Schluss. Und dafür ganz herzlichen Dank auch euch da draußen, die ihr bis zum Schluss durchgehalten habt.
Ja.
Vielen Dank fürs Dranbleiben.
Ja.
Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, abonniert diesen Podcast, lasst gerne Sternchen da oder guckt mal auf Instagram auf Führungsgefühle-Podcast. Da gibt's auch immer wieder kleine Eindrücke aus den Gesprächen hier. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ihnen, Herr Winter, ganz herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Und bis bald. Tschüss.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.